SRF 2 Kultur. Sie hören die Sendung Passage auf SRF 2 Kultur. Mein Name Felix Schneider.
Die Aufgabe des Theaters, die sich uns anbietet, muss wohl vor allem sein, unterhaltend dem Menschen zum Selbstverständnis zu verhelfen, ihm zu zeigen, welche Möglichkeiten ihm gegeben sind, sowohl im Bezirk des Individuellen wie im Bereich des Gesellschaftlichen.
Das war Kurt Hirschfeld, in Zürich mit dem Kosename Hirschi ausgezeichnet. Er arbeitete am Zürcher Schauspielhaus in der Spielzeit 1933-34 und dann von 1938 bis zu seinem Tod im Jahre 1964. Er arbeitete dort als Dramaturg, als Regisseur und später als Direktor. Zu Hirschfelds Zeiten und wesentlich als Folge seines Wirkens wurde das Zürcher Schauspielhaus zum Zentrum des geistigen Widerstands gegen den Nationalsozialismus, zum Treffpunkt verfolgter Flüchtlinge des Dritten Reiches und zum Hort des schweizerischen Unabhängigkeitswillens. Auf der Trauerfeier zu Hirschfelds Tod sagte der Schauspieler Erwin Parker:
Dieses Haus am Pfauen, altmodisch und unkomfortabel, das mit dem, was man Fortschritt nennt, äußerlich und technisch, so gar nicht Schritt gehalten hat. Es ist für viele Zürcher und nicht nur Zürcher eine Heimat, ein Vaterhaus, eine Weihestätte geworden.
Eine Weihestätte, ein antifaschistisches Rütli, so ging das Zürcher Schauspielhaus ins Schweizer Geschichtsbewusstsein ein. Kurt Hirschfeld aber wurde fast völlig vergessen. Erst in allerjüngster Zeit ist von ihm da und dort wieder die Rede. In seiner Heimatstadt Lehrte bei Hannover, wo Hirschfeld 1902 geboren wurde, in Zürich, wo das Leo-Beck-Institut, das Hirschfelds Nachlass hütet, eine Tagung organisierte. Da stellen sich Fragen. Wer war dieser Kurt Hirschfeld? Wie erlebte er als Flüchtling und Jude die Schweiz? Wie reagierte er auf Krieg, Holocaust und Stalinismus? Wie schaffte er den Spagat zwischen seinen hohen Ansprüchen ans Theater als Instrument der menschlichen Selbsterkenntnis und der Schweizer Sehnsucht nach einer nationalen Weihestätte? Auf diese Fragen gibt es noch keine befriedigenden Antworten. Was es aber gibt, sind Materialien und Quellen. Literarische Quellen und historisches Tonmaterial aus den Archiven von Schweizer Radio und Fernsehen. Hören wir also rein in unsere Archive. Gehen wir zurück, zum Beispiel in das Jahr 1946. Albert Rösler, damals Reporter von Radio Zürich, nimmt uns mit auf einen Besuch ins Zürcher Schauspielhaus. Der Reporter will den Direktor Oskar Welterlin sprechen.
Wenn man zum Bühneneingang von unserem Pfauentheater will, so muss man vom Zeltweg aus durch ein kleines Gässchen hindern. Und da habe ich eben bei dieser Gelegenheit auf einmal ein Tafel gesehen, Schauspielhausbüro. Geht da zuerst einen Stegen drauf. Da kommt eine Glastüre. Wir kommen in einen Korridor rein, schön hell gestrichen und wieder eine Glastüre. Ah, da geht es mir ins Büro rein.
Schauspielhaus? Tut mir leid, Herr Direktor Welterlin, auf der Probe und leider nicht sprechen. Ja, kann ich Ihnen etwas ausrichten? Ja, Sie können mir ruhig sagen, um was sich handelt. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, dann müssen Sie gar nicht mit dem Direktor reden. Das geht der Dr. Opprecht an. Einen Moment bitte. Herr Doktor, Sie werden verlangt.
Entschuldigen Sie bitte, Frau Sager.
Einen Augenblick bitte. Der Herr wartet schon lange. Ich kann ja gar nicht mit dem reden, wie mein Kasten immer schält. Was wünschen Sie bitte?
Ja, Fräulein, ich komme von ziemlich weit her. Und jetzt habe ich mir gedacht...
Schauspielhaus? Einen Moment, ich notiere das gerade. Töchter schon an Kantonsschule zusammen. Also, Sie nehmen Biberbells, fein. Aha, und dann hätten Sie noch gerne Nachmittagsvorstellung. Einen Moment, ich will schauen, ob ich Sie mit dem Direktor verbinden kann. Einen Augenblick. Herr Direktor? Wegen Nachmittagsvorstellung, Töchterschule.
Fräulein.
Ja?
Ich wollte Sie also nur fragen. Wissen Sie, weil ich doch von weit her komme?
Oh, nur einen Moment, bitte. Wenn Paris anruft, ja, sofort melde ich. Ist gut, ja. So, jetzt können wir miteinander reden.
Ja, Fräulein, wissen Sie, ich bringe Sie ganz durcheinander am Telefon, ich weiß schon.
Ja.
Sie kommen doch von weit her, vom Stadttheater Biel Solothurn. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob ich
heute Abend noch... Ja, dann hätten Sie doch aber früher kommen. Das wissen Sie doch.
Ja, aber ich wollte einreichen für heute Abend und diese Bahn ist...
Ja, aber sie ist doch ausverkauft. Ich weiss gar nicht, wann ich sie so hinsetze.
Ich möchte Sie irgendeinen Klappstuhl oder so.
Naja, also schreiben Sie sie mal auf, vielleicht haben Sie Glück und kommen Sie heute Abend an die Kasse.
Jawohl, merci.
Entschuldige, sage, ist der Direktor vielleicht zu sprechen? Ich weiß nicht, ich fürchte, ich kann heute Abend nicht spielen. Ich bin ganz heiß.
Ja, Gottes Willen, auch das noch. Schauspielhaus. Einen Moment. Ah, Paris. Un moment, s'il vous plaît. Herr Direktor, Paris, Gala Carcenti auf dem 2. Ja.
Grüezi, Fräulein. Kann ich Sie in der Ab fürs Dachblatt?
Ja, da ist es schon parat. Und das Pflegeexemplar, bitte.
Ja.
So. Danke vielmals.
Adieu,
sag mal, liebe Seite,
da bist du schon wieder da.
Eingebildeten Kanten, die Probe ist doch heute Abend.
Ja, ich weiß, aber ich habe ja kein Material. In einer Stunde hoffentlich.
Ja, schön.
Also bitte, sag, schau mal, kann ich nicht den Direktor sprechen? Ich kann doch nicht heute Abend.
Ja, bitte, Schauspielhaus. Oh, ja, nur einen Moment, das ist für den... Ein Augenblick, ich bin am besten Dr. Hirschfeld. Für dich.
Grüezi, Herr Doktor. Ah, entschuldigen Sie vielmals, dass ich da eindringe.
Ich bin froh, dass ich Sie gerade noch nehmen kann. Es lenkt gerade noch eine kurze Zeit.
Fein.
Es tut mir leid, dass es so zusammengedrängt ist, aber ich habe jetzt gerade eine Regie hinter mir und muss wieder in eine Regie. Darum hat es so viele Leute gehabt.
Ja, ja, ja. Was für eine Regie müssen Sie machen?
Ja, Regie vom Götz.
Götz? Götz von Berlichingen, oder?
Nein. Es ist ein Stück von Kurt Götz.
Ah, Kurt Götz, natürlich unser Landsmann, der wieder aus Amerika zurückgekommen ist.
Jawohl.
Heute würde man das wohl Reenactment nennen. Die Hauptperson ist die Sekretärin Elsa Sager, genannt Sagi. Dr. Emil Opprecht war der Verwaltungsratspräsident des Schauspielhauses und Oskar Welterlin der Direktor des Hauses, Regisseur und Basler, wie man hören konnte. Er kam 1938 nach Zürich. Die Geschichte des Theaters, das er hier antraf, erzählt Kurt Hirschfeld im Gespräch mit dem Schauspieler Gerd Westphal so.
Im Jahre 1919, nach dem Generalstreik, trennte das Schauspiel sich von der Oper und zunächst übernahm im Hintergrund die Führung ein Mann, der nachher die Leitung überhaupt übernahm, Ferdinand Rieser. Ferdinand Rieser kommt ein Verdienst zu. Im Jahre 1933, als die Schauspieler, ein Teil der Schauspieler aus Deutschland, sei es aus politischen, sei es aus rassischen Gründen, emigrieren musste, war das Zürcher Schauspielhaus das einzige Theater deutscher Sprache, das diese Schauspieler auffing. Und Rieser führte eigentlich ein Boulevardtheater. Nun kamen aber Schauspieler aus Berlin, aus München, die kein Boulevard spielen konnten. Es war also eine Notwendigkeit, ernstes Theater zu spielen. Ich war der Erste, der neben Gustav Hartung damals hier eintraf und der hier engagiert wurde als Dramaturg. Und so war es uns überlassen, dieses Ensemble, das nachher so schön zusammenhielt und so wichtige Aufgaben erfüllte, zusammenzustellen. Von 33 bis 38 war eine ungeheuer schwere Zeit. Die Gagen waren so niedrig, dass man heute gar nicht mehr darüber sprechen kann. Es gab nur 9 Monatsverträge, wobei der 9. Monat manchmal schon ausfiel. Es war ökonomisch fast nicht zu tragen, aber wir mussten. Und so wurde Professor Mannheim schon gespielt, so wurden schon die Rassen von Bruckner gespielt. Also das politische Theater wurde hier angelegt,
ja,
sozusagen.
Ja.
Das Ensemble, das an Riesers Privattheater alle 6 bis 10 Tage eine Premiere zu stemmen hatte, beschreibt ein Zeitzeuge, der Schweizer Komponist und Opernintendant Rolf Liebermann, als ein Ensemble,
zu dem am Ende der Spielzeit 33-34 Künstler wie Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz, Theo Otto und Karl Parüla, alles dem Kommunismus zugewandte Theaterleute, aber auch katholisch gesinnte Oppositionelle wie Kurt Horwitz und Ernst Ginzberg gehörten. Ergänzt wurde dieses Ensemble durch zumindest linksorientierte Protagonisten wie Leopold Lindberg, der neben Leonhard Steckel bald einer der profiliertesten Regisseure dieses Hauses wurde, die aus München kommende Therese Giese und eben auch Kurt Hirschfeld.
Emigranten, Antifaschisten, Kommunisten, Katholiken in Zürich 1933, ob das gut geht? Ich habe die wohl beste Kennerin der Literatur und des Theaters dieser Zeit, Ursula Amrein, Professorin für Neuere Deutsche Literatur in Zürich, gebeten, vom gesellschaftlichen Umfeld zu erzählen, in dem Hirschfeld und das Schauspielhaus standen, damals in Zürich, anno 1933.
Als Hitler 1933 an die Macht kam, hatte das unmittelbare Auswirkungen auf die Schweiz. Und der Schweizerische Schriftstellerverein reagierte dann auch sofort. Man war zu einem sehr beeindruckt von der Effizienz, mit der Deutschland die Nationalisierung der Künste vorantrieb. Und die Schweizer Autoren wollten auch eine Verschweizerung der Schweizer Kultur. Gleichzeitig befürchtete man dann, vom deutschen Buchmarkt ausgeschlossen zu sein und hat sich kollektiv in die Reichsstiftungskammer aufnehmen lassen, ohne dass überhaupt eine solche Forderung bestanden hätte. Und dann hat man gleichzeitig die Zusammenarbeit mit der eidgenössischen Fremdenpolizei gesucht, um die Emigration, die man dann eben auch als Bedrohung für den Arbeitsmarkt in der Schweiz erlebt hat, um die Emigration abzuwehren. Und für die Fremdenpolizei konnte dann der Schriftstellerverein Gutachten über Journalisten, Schriftsteller und so weiter verfassen, die dann ausschlaggebend dafür waren, ob sie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen bekamen. Zu einem ganz besonderen Skandal kam es dann im August 1933, als bekannt wurde, dass Ferdinand Rieser am Schauspielhaus einen jüdischen Dramaturgen Kurt Hirschfeld angestellt hatte. Die Schweizer Autoren haben verlangt, dass Rieser 8 Schweizer Dramatiker unmittelbar in der Saison aufnehmen müsste. Und als er das nicht gemacht hat, haben sie eine Kundgebung, eine öffentliche Kundgebung unter dem Titel Geschäftstheater oder Nationaltheater veranstaltet und Rieser mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er, das Antisemitische war nicht ganz so ausgesprochen, aber es war vorhanden, dass er als jüdischer Geschäftsmann den nationalen Aufgaben nicht gewachsen wäre.
Also das Antisemitische liegt ja schon in dieser Gegenüberstellung von Geschäftstheater und Nationaltheater.
Ja, ganz klar. Und eben, man muss wissen, Rieser hat das Theater als Privattheater geführt. Ja. Er war völlig frei, er hatte keine Subventionen. Als städtische Bühne, da wäre es kaum möglich oder denkbar gewesen, dass in dieser grossen Zahl Emigrantinnen und Emigranten angestellt worden wären.
Nun sind es sicher zwei Aufführungen, die am meisten zu reden gegeben haben in dieser Spielzeit 1933-34. Nämlich einmal Die Rassen, ein Stück von Ferdinand Bruckner, und einmal Professor Mannheim, ein Stück von Friedrich Wolf. Warum haben die so Aufmerksamkeit erregt?
Man muss wissen, wenn man sich so die Pressekommentare zur Eröffnung der Spielzeit anschaut, dass es da überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass das Schauspielhaus plötzlich ein politisches Theater werden wird. Und dann kam im November die Aufführung der Rassen. Ferdinand Bruckner dokumentiert den Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933. Im Theater saßen Nazispitzel, die Behörden, die deutsche Gesandtschaft, das deutsche Konsulat. Die waren völlig machtlos gegen diese Aufführung, eben weil das Theater ein Privattheater war. Und in der Exilpresse hatte Rieser höchstes Lob, weil weder Wien noch Prag den Mut hatte, dieses Stück zu zeigen. Ein Jahr später kam dann ein zweites, ebenfalls politisch brisantes Stück auf die Bühne von Friedrich Wolf, das Stück Professor Mannheim. In diesem Stück geht es darum, wie ein jüdischer Arzt aus seiner Chefarztposition gedrängt wird und dann schließlich im Suizid landet. Und das Schauspielhaus zeigte das Stück im Rahmen einer subventionierten Volksvorstellung. Also es war auch mit städtischen Geldern bezahlt und das hat dann dazu geführt, dass man den Druck auf die Stadt, auf das Schauspielhaus verstärkt hat. Die NZZ hat zum Beispiel vom Schauspielhaus mehr Takt im Umgang mit der Judenfrage verlangt, die sie als etwas von außen Importiertes dargestellt hat. Und das deutsche Konsulat hat den Schauspielern gedroht, wenn sie weiterhin an solchen Aufführungen teilnehmen, dass sie dann die Staatsbürgerschaft verlieren. Und auf der anderen Seite konnten sie von der Schweiz her jederzeit ausgewiesen werden, wenn sie sich an politischen Aktionen beteiligten. Und das war dann natürlich eine ganz schlimme Situation, dass die Staatsbürgerschaft verloren ging und dann auch noch die Ausweisung hätte bevorstehen können. Rieser selbst hat dem immer entgegengewirkt, indem er gesagt hat, ich mache absolut kein politisches Theater, ich mache nur künstlerisches Theater. Intern hat er aber Verträge ausgehandelt, wo er von den Schauspielern verlangt hat, dass sie aus politischen Gründen die Rollen nicht verweigern dürfen. Also er hat sie intern unter Druck gesetzt, dass sie an diesen hochpolitischen Inszenierungen eigentlich mitmachen mussten.
So also war die Situation 1933-34 in Zürich. Professorin Ursula Amrain hat sie uns vorgeführt, hier auf SRF 2 Kultur in der Sendung Passage, in der wir den Spuren des Theatermannes Kurt Hirschfeld nachgehen. 1934 wurde Hirschfeld von seinem Chef, Theaterdirektor Rieser, entlassen. Warum? Darüber gibt es nur Vermutungen und Gerüchte. Hirschfeld arbeitete nach seiner Entlassung zuerst als Lektor im Verlag Emil Opprecht in Zürich und ging dann als Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung nach Moskau. Als er 1938 nach Zürich zurückkam, begann die große Zeit des Schauspielhauses. Was damals geschah, erzählte Hirschfeld im Rückblick so.
Dann ging Rieser 1938 nach Amerika. Er fürchtete, dass die Schweiz besetzt wurde und er wollte sich dem nicht aussetzen. Er war ungeheuer exponiert. Und nun standen die Schauspieler und das nun zusammengeschweißte Ensemble auf der Straße. Und da gab es einen Glücksfall. Nämlich den Glücksfall, dass allen Operationen entgegen, die natürlich auch von Nazi-Seite unternommen wurden, sich einige Leute fanden. Nämlich Herr und Frau Richard Schweizer-Langnese, der Stadtpräsident Klöti und vor allem Dr. Emil Opprecht, von dem vorhin schon gesprochen wurde, der nun die neue Schauspiel AG als eine zunächst private Gesellschaft mit 51% der Aktien in den Händen der Privaten und 49% der Aktien im Besitz der Stadt, der diese Gesellschaft zustande brachte und sie bis zu seinem Tode leitete. Seine wesentliche Funktion war neben der ökonomischen Leitung, dass er darüber wachte, dass die politische Funktion, die das Schauspielhaus in diesen Jahren zu erfüllen hatte, integer blieb.
Bei der Gründung der neuen Schauspiel AG spielte Hirschfeld eine wichtige Rolle, wie Peter Löffler erzählt. Peter Löffler, im Juli dieses Jahres verstorben, war als junger Mann Hilfsdramaturg bei Hirschfeld und später, nach der Hirschfeld-Ära, selbst Direktor des Schauspielhauses gewesen. Löffler erzählte zu Beginn dieses Jahres, kurz vor seinem Tod,
Kurt Hirschfeld hatte sich verliebt in eine Dame namens verheiratete Langnese. Der Mann Langnese war ein Nachkomme der Firma Hug. Seine Mutter war eine geborene Hug aus dem Musikalienladen. Und die waren durch die Liebesbeziehung von Hirschfeld zu Frau Langnese bereit, damals 100.000 Franken zu spendieren, um eine Aktiengesellschaft zu gründen. Und so entstand mit dem Langnese-Geld die neue Schauspiel AG.
Hirschfeld wurde am neuen Schauspielhaus Dramaturg. Nun konnte aber sein Theater die von den Emigranten gewünschte politische Bedeutung nur erlangen, wenn es ihm gelang, ein Publikum zu gewinnen. Und das war damals in Zürich nicht leicht. Das Theater brauchte den Erfolg. Damals ging es nicht um Ruhm, sagte Peter Löffler. Der Ruhm, der kam später. Damals ging es um Erfolg. Auch Kurt Hirschfeld sah das.
Es galt das Gespräch mit einem nach wirtschaftlicher Lage, Herkommen, Bildung und geistigem Bedürfnis völlig differenten Publikum herzustellen, das keine bindenden religiösen und politischen Grundlagen hatte. In dieser Mannigfaltigkeit lag ein großer Reiz, denn es musste ein Konsensus unter ihm hergestellt werden, der die Voraussetzung jeder Diskussion bildet.
Um das Publikum zu vereinigen, spielte Hirschfeld Klassiker und moderne Stücke. Es gelang, die Klassiker mit aktueller Bedeutung aufzuladen. Höhepunkte des Erfolgs waren Schillers Wilhelm Tell und Goethes Götz von Berlichingen, beide mit Heinrich Gretler in den Hauptrollen. Hirschfeld, wiederum im Gespräch mit Westphal,
über Heinrich Gretler.
Er war ein Zürcher, wie Bernhard Diebold, der längst verstorbene große Kritiker, einmal gesagt hat: Gretler aktualisiert euch die Klassiker, weil er das Gesicht der Stadt trägt. Das heißt, ihm konnte man glauben. Und sein Tell war sozusagen ein authentischer Tell.
Ja.
Sein Aufruf zur Freiheit war ein authentischer Aufruf zur Freiheit, denn er kam aus der Bevölkerung in dieser Stadt. Und so konnten jene in der Erinnerung noch unheimlichen Situationen entstehen, dass an einer Tell-Aufführung, gerade in diesen Zeiten, in denen man den Einmarsch der deutschen Truppen befürchtete, das Publikum mitten im Rüttlischwur aufstand und die Nationalhymne sang. Auch heute noch bewegende Erinnerungen, oder das bei Götz, dem schönen Freiheitsbekenntnis Götzens, das Publikum aufstand und nun wirklich 5 Zeitminuten und nicht Theaterminuten applaudierte und die Schauspieler einfach nicht weiter spielen konnten.
Neben den Klassikern spielte Hirschfeld die besten zeitgenössischen Stücke aus der ganzen Welt. Er mied direkt Politisches und Agitatorisches, bevorzugte formal neue und inhaltlich vertiefende Stücke. Es ist kaum übertrieben zu sagen, dass fast alle zeitgenössischen Stücke, die die Spielpläne der Nachkriegszeit bestimmten, von Hirschfeld schon während des Krieges entdeckt und als deutschsprachige Erstaufführungen in Zürich vorgestellt worden waren. Mit manchen war Hirschfeld sogar zu früh. Thornton Wildes »Unsere kleine Stadt« fiel in Zürich durch, bevor es zum modernen Klassiker wurde. Andere wurden auf Anhieb geliebt. Hirschfeld erzählt:
Eines Tages erschien bei mir im Büro Theo Otto. Das heißt, er erschien nicht eines Tages, er erschien jeden Tag mehrere Mal. Und brachte mir ein Stück von Brecht, das er auf irgendwelchen Umwegen bekommen hatte. Die Mutter Courage. Lesen und spielen und mit der Giese, die Gott sei Dank bei uns war, war eins. Für die Giese war es die große Begegnung ihres Lebens.
Herr Hauptmann, lass die Trommel ruhen und lass dein Fußvolk halten an. Mutter Courage kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit seinen Läusen und Getieren, Bagage, Kanone und Gespann, soll es dir in den Tod marschieren, so will es gute Schuhe haben. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen. Doch was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken um. Doch was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken um. Von Ulm nach Metz, von Metz nach Mähren, Mutter Courage ist dabei. Der Krieg wird seinen Mann ernähren, doch braucht er Pulver zu und Blei. Vom Blei allein kann er nicht leben, von Pulver nicht, er braucht auch Leut. Müsst euch zum Regiment begeben, sonst steht er um, so kommt noch heut. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, der Schnee schmilzt weg, die Toten ruhen. Doch was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken um. Doch was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken um.
Und dieses Stück hatte nun gleich einen ungeheuren Erfolg, denn mitten im Krieg ein so pazifistisches Stück zu spielen, war einer der Glücksfälle, die man im Theater haben kann. Wir konnten dann noch die Uraufführungen machen vom guten Menschen vom Sechuan, von Galileo Galilei und nach dem Krieg noch Herr Puntila und sein Knecht Matti.
Die Musik der Courage-Uraufführung, die eben zu hören war, hat der Schweizer Komponist Paul Burkhardt geschrieben.
Nun gelang es Hirschfeld und Welterlin, dem Zürcher Publikum, nicht nur den Marxisten Brecht, sondern auch den Katholiken Paul Claudel schmackhaft zu machen. Ebenso den Humanisten Wilder und den Existenzialisten Jean-Paul Sartre, den Apokalyptiker Karl Kraus oder Jean Giraudoux mit seinem Aufruf zur Umkehr, auch den im Spanischen Bürgerkrieg ermordeten García Lorca und viele andere.
Das sind Namen. Namen, hinter den Welten und Anschauungen stehen, die den Zwang zur Auseinandersetzung in sich tragen und die Diskussion, die über Formalia begann, denn fast alle diese Dichtungen versuchten sich in neuen Formen, endete fast immer bei den Materialien, die das Stück vortrug und als brennende Frage zur Diskussion stellte.
Darauf kam es Hirschfeld an. Die neuen Formen sollten zur gesellschaftlichen Debatte hinlenken. Sowohl mit Klassikern wie mit neuen Stücken konnte Hirschfeld immer wieder Wirkung erzeugen, wie die Germanistin Ursula Amrhein bestätigt. Ich habe sie gebeten, die Arbeit von Hirschfeld und Welterlin auch in der Epoche von 1938 bis 1945 zu charakterisieren und einzuordnen.
1938 gab Rieser seinen Rücktritt bekannt. Das kam ganz unerwartet und es gab viele Interessen, die verhindern wollten, dass die Emigranten in Zürich weiterspielen konnten. Da gab es Bewegungen ganz rechts bei den Frontisten, die gegen das Schauspielhaus opponierten. Und auch Goebbels ganz persönlich hat sich darum bemüht, dass das Schauspielhaus schließt oder dass es unter die Vorherrschaft der Nazis kommt. Und der Plan war, dass das Stadttheater, das heutige Opernhaus, dessen Direktor sehr deutschfreundlich war, sehr nazifreundlich war, dass er die Bühne übernehmen sollte. Zum Glück hat sich dann um den Kreis von Obrecht und mit großem Engagement vom Hirschfeld eine Gruppe zusammengefunden, die die neue Schauspiel AG gegründet hat. Und die neue Schauspiel AG konnte dann das Theater weiterführen, bekam jetzt auch Gelder von der Stadt und von Privaten.
Wie kam es denn dazu, dass Oskar Welterlin Direktor wurde?
Dass Hirschfeld Direktor wurde, das war zum Vornherein auszuschließen. Es stand einmal zur Debatte, aber ein jüdischer Emigrant, das ging in dieser Situation nicht. Welterlin wurde explizit als Schweizer berufen und hatte die ganz schwierige Aufgabe, eine Balance zwischen dem Emigrantentheater auf der einen Seite und Schweizer Theater herzustellen, ohne aber die aggressive Nationalisierungspolitik des Schriftstellervereins zu bestätigen.
Diese Balance, wie sah das denn inhaltlich aus, also wenn man mal so einen Spielplan anguckt?
Welterlin hat mit Hirschfeld ein klares Konzept aufgebaut. Sie haben sich vom politischen Zeitstück aus der Ära Rieser verabschiedet und haben sich auf die Klassiker, namentlich auf Schillers Ästhetik, bezogen. Schiller hat selbst vor dem Hintergrund der französischen Kriege für ein Theater plädiert, das sich aus der Zeit herausnimmt, also das nicht direkt politisch argumentiert, sondern den Raum der Kunst nutzt, um ganz grundsätzlich über die Werte des Humanen, des Menschlichen, der Kultur, der Zivilisation nachzudenken. Und so hat man auf Klassiker, aber auch auf moderne Autoren gesetzt, die in diesem Sinne modellhaft gearbeitet haben, die die Werte der Zivilisation hochgehalten haben. Und man hat von daher aus einer Haltung herausgespielt, die immer schon als ein Statement gegen das Dritte Reich verstanden wurde, das ja gerade diese Werte der Zivilisation mit Füßen trat.
Kann man sagen, dass das eine Art Theater für die geistige Landesverteidigung war?
Welterlin hat das Theater natürlich über die Ästhetik von Schiller mit dem Neutralitätsbegriff der Schweiz assoziiert. Also er hat gesagt, wir machen in der Schweiz ein neutrales Theater und das ließ sich eben mit der Autonomieästhetik von Friedrich Schiller exemplarisch verbinden. Und hat dann natürlich schon auch relativ direkt gegen das Dritte Reich gespielt. Man hat mit Tell den Freiheitskampf der Schweizer gegen Gessler vorgeführt und Hitler sah sich dann in Gessler unmittelbar als österreichischer Gauleiter, angegriffen und hat das Stück, den Tell, das vorher sein Lieblingsstück war, in Deutschland umgehend verboten und auch gesagt, man will mit dem Tell in Deutschland nicht auch noch Tourismuswerbung für die Schweiz betreiben.
Soweit Ursula Amrein hier in der Passage auf SRF 2 Kultur. Wir folgen dem Wirken des Theatermanns Kurt Hirschfeld und kommen zur Nachkriegszeit. Nach dem Kriegsende von 1945 zerfiel das Zürcher Ensemble nicht. Hirschfeld wurde nach Welterlins Tod 1961 Direktor und blieb es bis zu seinem eigenen Tod 3 Jahre später. Er hat die beiden maßgeblichen Nachkriegsdramatiker Frisch und Dürrenmatt entdeckt und gefördert. Auf Anregung von Hirschfeld wurde Frisch Dramatiker. Und wie das kam, erzählt Hirschfeld selbst. Und danach hören wir einen Auszug aus der Uraufführung von Frischs «Als der Krieg zu Ende war» mit Brigitte Horney und Fred Tanner im Januar 1949.
Eines Tages las ich in der Neuen Zürcher Zeitung ein Feuilleton, das hieß «Blätter aus dem Brotsack». Dieses Feuilleton gefiel mir ungewöhnlich und ich erkundigte mich nach dem Autor, Max Frisch, und traf ihn eines Tages auf der Straße vor dem Theater am Faun. Und wir gingen zusammen zum See runter, er stieß sein Fahrrad neben sich her und ich fragte ihn, ob er nicht bereit sei, einmal Stücke zu schreiben. Er könne doch schreiben. Und siehe da, nach wenigen Monaten brachte er mir als erstes Stück Santa Cruz. Wir waren schon bereit, es aufzuführen. Da kam er mit seinem zweiten Stück, Nun singen Sie wieder. Und so führten wir dieses zweite Stück zuerst auf und im Jahr darauf dann erst Santa Cruz. Der große Durchbruch Frischs war eigentlich dann mit, als der Krieg zu Ende war.
Oliver, Sie sind in Warschau gewesen?
Da ist nichts mehr zu sehen.
Sie haben das Ghetto gesehen? Sie glauben, dass das wahr ist?
Was?
Was man erzählt.
Ich habe das nur gesagt vorher. Ich weiß nicht, warum. Manchmal sieht man Dinge. Ich komme von Kanada. Eigentlich bin ich Holländer. Mein Vater war Quäker, aber ein wirklicher. In Warschau, wissen Sie, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass mein Glaube nicht ausreicht.
Wie meinen Sie das?
Wenn ich das sagen könnte, man steht einfach da. Eine Baracke voll Frauenhaar, eine Baracke voll Kinderkleider, eine Baracke voller Kämme, Schuhe und Brillen. Alles, was man zum Sterben nicht braucht. Ein Geleise für die Eisenbahn, wo man die Leute bringt und daneben die kleine Hütte, wo man sie sofort vergast. Ein Ofen, wo man die Leichen verbrennt. Anderswo haben die Seife draus gemacht. Und das alles geht. Das alles geht.
Das alles in Warschau.
Was mich am meisten entsetzt, wissen Sie, das Unvorstellbare daran, dass sich einfach unserem Gedächtnis entzieht. Man weiß es und weiß es nicht. Nur darum ist es möglich, dass alles einfach weitergeht. Mit den gleichen Begriffen vom Mensch, mit dem gleichen Glauben. Oft habe ich das Gefühl, der wirkliche Schrecken hat uns noch gar nicht erreicht.
Sagen Sie mir eins.
Warschau ist natürlich nur ein Beispiel.
Wenn Sie einem Menschen begegnen würden, der solche Verbrechen begangen hat, glauben Sie, dass Sie ihn erkennen würden?
Frischs größter Erfolg war Andorra, uraufgeführt 1961 in Zürich in Hirschfelds Regie. Und manche sagen, es sei seine beste Regiearbeit gewesen. Das Stück »Es steht geschrieben« eines Theologiestudenten namens Friedrich Dürrenmatt kam als Empfehlung des Basler Intendanten Kurt Horwitz zu Hirschfeld, der begeistert war und es 1947 uraufführte. Es wurde ein gewaltiger Theaterskandal. Das Publikum protestierte lautstark.
In einer hiesigen Zeitung hat damals der große Satz gestanden, wir glaubten, einen neuen und jungen Schweizer Dramatiker zu entdecken, als wir ins Theater gingen. Und wir gingen aus dem Theater raus mit der absoluten Sicherheit, dies ist kein Dramatiker.
Nun denn, das Schauspielhaus konnte von dem Nicht-Dramatiker Dürrenmatt noch die großen Stücke aus der Taufe heben, Der Besuch der alten Dame und Die Physiker, beide mit Glanzrollen für Therese Giese. Frank der Fünfte, Oper einer Privatbank, erschien 1959. Friedrich Dürrenmatt und der Komponist Paul Burkhardt gaben damals im Radio einen Hinweis auf ihre Uraufführung.
Die erste Szene, die ich hatte, die ist allerdings im Stück fast am Ende. Das handelt davon, dass diese Bankmenschen, also diese eigenartigen Bankmenschen, die das Leben nichts anderes machen als Gauner. Und noch schlimmer, dass die sich in der Pause, also wenn sie nicht arbeiten, sich Geschichten von anständigen Menschen erzählen. So wie wir zum Beispiel Geschichten von Gauner-Geschichten erzählen, die sie einander Geschichten von anständigen Menschen erzählen. Das war die erste Idee zu der Oper.
Und so ein Geschichtli kann ich Ihnen jetzt gerade mal vorsingen.
Erzählen wir uns all die Geschichten, die wir uns schon tausende Male erzählt haben.
Geschichten von ehrlichen Menschen.
Von anständigen Menschen.
Von guten Menschen. Lebte einst ein Fabrikant im Norden, kochte Tran im Nordlicht und war fromm. Sagte jedem Bettler liebreich, komm, half den armen Kindern und den Kranken. O holde Meer,
o holde Meer,
in Grönland war's im Norden. Doch wie nun die Wertpapiere sanken, gab er hin sein Gut und ist geworden sündenlos.
Sündenlos
wurde Krankenpfleger in Davos. Anständigkeit, Anständigkeit, Traum des Lebens. Anständigkeit, Anständigkeit, deiner Haaren mir vergebens.
Kurt Hirschfeld und das Zürcher Schauspielhaus in der Nachkriegszeit. Die Literaturwissenschaftlerin Ursula Amrain erzählt.
Das Schauspielhaus war für das Nachkriegstheater sehr wichtig. In Zürich wurden Stücke gespielt, die man in Deutschland überhaupt nicht kannte, weil die ja damals verboten waren im Dritten Reich. Man hat also die Spielpläne vom Schauspielhaus übernommen. Der Höhepunkt war dann die Spielzeit 1961-62. Es war die erste Spielzeit von Hirschfeld als Direktor und er hatte das Glück, zuerst die Uraufführung Andorra von Max Frisch zu zeigen und dann die Physiker von Friedrich Dürrenmatt. Dahinter steckt natürlich die lange Aufbauarbeit, die Hirschfeld als Dramaturg und jetzt als Direktor geleistet hat. Und mit diesen beiden Aufführungen stand das Schauspielhaus wirklich im Zentrum der Theateröffentlichkeit. Frisch und Dürrenmatt, die haben natürlich sehr stark aus der Tradition des Schauspielhauses, aus dem Zweiten Weltkrieg herausgearbeitet. Sie haben in ihren Stücken dieses Parabelhafte, dieses Modellhafte, was das Schauspielhaus zu seiner Ästhetik gemacht hat, übernommen, weitergeführt, aber irgendwann war das auch erschöpft. Das hat vor allem damit zu tun, dass das Schauspielhaus, wie es in der Exilzeit dieses klassische Konzept aufgebaut hat, da war der Zusammenhang, auch wenn man ihn nicht angesprochen hat, die Referenz auf das Dritte Reich, die Abwehr vom Dritten Reich, das war jederzeit präsent. 1945 hält man dann an diesem Konzept fest, aber der politische Bezugspunkt fällt weg. Und das hat dann auch zur Folge, dass der Spielplan etwas beliebig wird, dass man sich neueren Entwicklungen verschließt. Das Schauspielhaus geht nur sehr zögerlich daran, zum Beispiel dokumentarische Stücke aufzuführen, die im Kalten Krieg das Thema Atombombe zur Diskussion stellen. Also da war man sehr zurückhaltend und die Presse hat das Schauspielhaus dann auch schnell als zu kulinarisch, zu selbstbestätigend oder als Starrtheater kritisiert.
In medizinischen Dingen pflegte Hirschfeld seinen jungen Mitarbeiter Peter Löffler um Rat zu fragen, denn Löffler war Arztsohn. Im Spätsommer 1964 erkrankte Hirschfeld schwer. 50 Jahre später erzählt Peter Löffler:
Er rief von Tegernsee, wo er in der Kur war, im Theater an. Seine Sekretärin, Frau Böppli, stellte den Anruf durch und sagte: Der Hirsch will mit Ihnen sprechen. Ich nahm ab und er sagte: Ich muss es jetzt wissen. Ich sagte: Ja, Was denn? Ist es schlimm? Ich sagte ja. Ist es sehr schlimm? Ich sagte ja. Ist es hoffnungslos? Und ich sagte zum dritten Mal ja. Ich danke Ihnen sehr für diese Offenheit. Auf Wiederhören. Das war das Letzte.
Das Letzte. Kurt Hirschfeld starb am 8. November 1964. Was wissen wir von ihm? Wir kennen den hohen Anspruch, den er an das Theater stellte. Er hat ihn 1963 im Radio formuliert. Dem Theater weist er die Aufgabe der menschlichen Selbsterkenntnis und der Kritik zu. Die gesellschaftliche und politische Funktion des Theaters war ihm wichtig. Gleichzeitig plädiert Hirschfeld für ein Bildungstheater. An den Klassikern haben wir uns zu bewähren. Wenn er über zeitgenössische Dramatik spricht, wendet er sich gegen bloße Unterhaltung und L'art pour l'art. Er interessiert sich für die Existenzkämpfe des Menschen, für Debatten um Recht und Unrecht. Aufführungen beurteilt er nach dem Maßstab, wie viele Möglichkeiten eines Werkes sie sichtbar machen. Soweit, so klar. Aber als Mensch bleibt Hirschfeld ein Rätsel, eine Sphinx. Über sich sprach er in der Öffentlichkeit nicht. Zum 20-jährigen Bestehen der neuen Schauspiel AG wurden allerhand Reden und Artikel verfasst. Hirschfeld präsentierte Statements von Ensemblemitgliedern. Das war die öffentliche Rolle, die er für sich definiert hatte, der Präsentator. Peter Löffler bringt es auf den Punkt.
Ich würde sagen, er war alles andere als unscheinbar, aber er wollte nicht in Erscheinung treten. Das ist, glaube ich, sehr typisch für ihn.
Familienfotos zeigen sein herzliches Lachen und sein Glück, wenn er die Tochter Ruth in Armen hält. Wir wissen, dass er vielen Menschen in Not, Emigrantinnen und Emigranten zumal, geholfen hat. Auch muss er ein Genie der Freundschaft gewesen sein, treu, niemals repressiv, verständnisvoll selbst für Schwächen und Untreue. Und sein Judentum? Er trug immer einen Hut, erzählt Peter Löffler. Er ist auf dem jüdischen Friedhof begraben, er stand in Briefwechsel mit dem Religionsphilosophen Gershom Scholem, der Literatur- und Buchverehrer Martin Dreyfus hütet in seiner einmaligen Exilliteraturbibliothek in Thalwil die Judaika-Sammlung von Kurt Hirschfeld. Hirschfeld hat sich mit dem Judentum auseinandergesetzt und mit Philosophie. Der Tag gehörte dem Theater, die Nacht den philosophischen und soziologischen Lektüren. Die Konferenz, die das Leo-Beck-Institut im März 2015 in Zürich organisierte, bot die Gelegenheit, Einblick zu nehmen in Hirschfelds Briefwechsel. Dagi Knellesen und Christoph Leimbacher hatten Briefe von und an Hirschfeld für eine szenische Lesung zusammengestellt. Hier wurde hörbar, wovon Hirschfeld in der Öffentlichkeit nicht sprach. Dass er in Darmstadt vor seiner Flucht nach Zürich den Nazis als einer ihrer Hauptfeinde gegolten hatte. Wie er in den 40er Jahren um seinen Vater bangte, der schließlich dem Holocaust zum Opfer fiel, und um seine Tante, die nach Theresienstadt deportiert wurde. Wie er 1964 nach Frankfurt reiste, um sich dem dortigen Auschwitz-Prozess auszusetzen. Durch seine nüchterne Sprache hindurch wird seine Trauer und seine Einsamkeit spürbar, aber auch seine Lebenslust und sein Witz. Hören Sie einen Auszug aus der öffentlichen Lesung, die am 8. März im Zürcher Schauspielhaus stattgefunden hat. Es lesen Friederike Wagner und Stefan Kurt. Die letzten beiden der hier zitierten Briefe gingen an Hirschfelds Schwester und Schwager, Else und Paul Blum. Tetta ist Tetta Hirschfeld, geborene Scharf, Hirschfelds Frau.
7. September 1942. Hirschfeld an Erwin Kalser, Hollywood. Mein lieber Kalsi, du bist weit weg und Briefe schreiben ist eine missliche Sache. Eigentlich kann man nicht mehr als sich sagen, wie sehr man sich mit den Briefen freut. Über die Zustände in Europa brauche ich dir nicht zu schreiben. Du bist gut informiert und weißt, wie schwierig es für unsere Freunde außerhalb der Schweiz geworden ist, nachdem sich nun auch Frankreich in den Barbarismus eingeschaltet hat. Ich habe das Gefühl, dass sich die Schrecken der Nachkriegszeit mit den Schrecken des Krieges werden messen können. Denn wie soll das alles einmal wieder gut gemacht werden, soweit man da überhaupt noch von Gutmachen reden kann? Schade, dass du mir keine neuen Stücke empfehlen kannst. Aber ich bitte dich sehr, daran zu denken, denn es wird immer schwieriger, ein Programm zu machen.
10. Juni 1950. Kurt Hirschfeld an Eva Bandsberg, New York. Eigentlich sollte ich dir ausführlich über Berlin berichten, aber ich habe heute so gar keine Lust dazu. Es war im Grunde scheußlich. The People of the City ist nicht wiederzuerkennen. Und der Wind, das heißt die Berliner Luft, die noch zu deiner Zeit die Ruinen umwehte, scheint abgestorben. Und übrig geblieben ist eine Atmosphäre, die für jemand, der von draußen kommt, schwer zu ertragen ist. Ich sollte eigentlich im Herbst des nächsten Jahres dorthin übersiedeln, um höchst erlöblich mit Pauken und Trompeten, die sich wahrscheinlich in späterer Zeit dann in Militärmärsche verdichten werden, die Intendanz des Schiller-Theaters zu übernehmen. Ich glaube, ich werde nicht. Als wir zusammen von Berlin kamen, wo ihm eine Intendanz angeboten war, und als wir bei Basel über die Grenze fuhren, sagte er: Gott sei Dank sind wir wieder daheim. War er's? Er bewunderte an unserer Stadt mancherlei. Er scheute sich, unsere Mundart zu lernen. Er nahm etwas an, was sich nicht ohne Leid ergeben hatte. Ein für allemal. Max Frisch.
An Else Blum. Liebe Else, da kam dein Brief und ich ersehe daraus, dass ich wirklich Grund zur Beunruhigung habe. Was ist das mit den Depressionen? Ich kenne das zu genau. Und man soll frühzeitig etwas dagegen unternehmen. Ich würde dir dringend empfehlen, mit deinem Arzt zu sprechen, weil es öfter schlichte physische Hintergründe hat, Ermüdungserscheinungen und Ähnliches, die man leicht beheben kann. Ich weiß doch, dass du im Grunde genommen eher eine heitere Natur bist. Deswegen dürfte das nicht so einfach zu nehmen sein. Schönen Dank für die guten Wünsche zu meinem Geburtstag. Ich werde mir Mühe geben, alles zu erfüllen, was du dir ausgedacht hast. Solltet ihr aber das Gefühl haben, dass ihr mir unbedingt etwas schicken müsst, so fände ich es nett, wenn ihr mir wieder von der Unterwäsche, die ihr mir vor Jahren geschenkt habt, schicken würdet. Man bekommt sie hier nicht in dieser Art und ich bin so daran gewöhnt. Sie müsste aber ohne Ärmel und ohne Bein sein. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich wünsche euch alles Gute und schreibe bald, wie es dir geht, damit ich mir keine Sorgen mache. Herzlichst euer.
An Else und Paul Blum, Zürich, den 12. Dezember 1953. Liebe Else, lieber Paul, schönen Dank für deinen Brief. Liebe Else, Tetta wird ihn ausführlicher beantworten, denn ich komme zu nichts. Ruth geht es ausgezeichnet. Sie ist ein Quecksilber, das keine Minute Ruhe gibt und immerzu mit etwas beschäftigt sein will. Dabei voller Humor und Witz, den ganzen Tag lustig und vergnügt, soweit sie ihren Willen bekommt. Wegen unserer Wünsche, ich glaube, wir haben keine. Da du natürlich etwas mitbringst, wie ich dich kenne, fände ich es hübsch, wenn du für das Kind, für Frühjahr und Sommer, so Hosen mitbrächtest, wie sie auch die Erwachsenen tragen. Du erinnerst dich, ich habe mir welche gekauft, die mir sehr viel Spaß machten. Und das gibt es auch für Kinder. Wir lieben sehr diese amerikanische Kinderkleidung, die so praktisch ist. Kleidchen hat sie, glaube ich. Was ihr fehlt, sind eben solche Hosen. Ich glaube, man nennt sie Spielhosen. Ich meine die blauen, abgesteppten. Und dasselbe gibt es aber auch in reizender Form in Manchester. Für Tetta weiß ich dir keinen Rat. Eigentlich hat sie alles, was sie braucht. Und ich bin schon ganz ohne Wünsche. Das ist auch alles gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass du kommst. Für heute nur sehr herzliche Grüße für euch alle. Euer.
Am Ende dieser Sendung sollen Worte von Max Frisch stehen. Sie hörten die Passage auf SRF 2 Kultur. Mein Name Felix Schneider. Ich habe versucht, mich dem Theatermann Kurt Hirschfeld zu nähern.
Mein Dank geht an Chris Weber und Simon Meyer von der Technik, an den Buchenthusiasten und Exilkenner Martin Dreifuß, den Theatermann Christoph Leimbacher, an Daniel Wildmann vom Leo-Beck-Institut und an Manny Schottländer von der Abteilung Dokumentation und Archive von SRF. Kurt Hirschfeld hat sein Leben dem Sprechtheater gewidmet. Unausgesprochen aber blieb bei Hirschi so vieles. Das Schweigen, das hinter Hirschfelds Worten stand, hat sein Freund Max Frisch verstanden. Dem liebevollen und klarsichtigen Nachruf, den er auf der Trauerfeier nach Hirschfelds Tod im Schauspielhaus gesprochen hat, habe ich die folgenden Auszüge entnommen.
Kurt Hirschfeld hatte es nicht leicht bei uns. Ein deutscher Jude, herangewachsen noch in den legendären 20er Jahren, jung im romanischen Café, Rationalist vom Wesen her oder geworden aus Widerspruch gegen den Ausbruch einer plebejischen Mystik, geprägt durch ein frühes Exil, was mancherlei heißt, verloren sein, Namenlosigkeit mit befristeter Niederlassung, dankbar sein müssen, korrekt sein müssen, geduldet sein. Ein Mann, der sich von Vorurteilen belauert weiß und sich behaupten muss gegenüber Mitleid. Ein Flüchtling unter Einheimischen. Einer, der nur noch Weltbürger sein kann und ein Weltbürger, der anwächst durch Arbeit, wo seine Existenz nur provisorisch ist und das Gegenteil zu allem Hiesigen. Das ungefähr war Kurt Hirschfeld, als ich ihn kennenlernte auf der Straße. Er war, so schien es mir, je näher ich ihn kannte, ein Unsicherer, leidenschaftlich im Urteil und streitbar und entschieden im Handeln und doch ein verschwiegen Unsicherer, das Gegenteil eines sicheren Pharisäers. Sicher aber in seinen Zuneigungen und zäh im Vertrauen. Und wie so mancher, der einmal und für immer aus seiner Herkunft verstoßen worden ist, der persönlichen Treue sehr bedürftig. Er rechnete nicht mit ihr, nicht wehleidig. Er war nur selbst ein Meister der Treue, einer, der noch nach Monaten der Vernachlässigung seinerseits verlässlich war. Daran gewöhnte man sich, als wäre das nicht ein Wunder. Wer einmal sein Freund war, als solcher von ihm erwählt, war deswegen nicht Vasall. Man musste nicht um der Freundschaft willen bewundern. Man konnte sich nur auf etwas verlassen, etwas Unausgesprochenes.
SRF 2 Kultur zum Nachhören als Podcast auf srf.ch/kultur. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.